Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Hey, listen, I need some money.
What do you need the money for?
I've got a business proposition for you.
Daily VC Talk. Die angesagtesten Investoren im Porträt.
Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch zum Nachmittag in unserer Rubrik VC Talk. Hier im VC Talk stellen sich regelmäßig bekannte Investoren aus dem Dachraum vor und sprechen über die Investmentstrategie und ihr bestehendes Portfolio. Mit dem VC Talk möchten wir es Gründer und Gründerinnen einfacher machen, ihre Investorenwahl zu treffen. In der letzten Ausgabe, da hatten wir Niklas Hepborn, Partner bei Freigeist Capital, hierfür eingeladen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir nun Amanda Birkenholz, Investment Managerin bei UVC Partners. UVC Partners gibt es seit 2011 und ist heute einer der größten B2B Venture Capital Fonds in Europa. So viel zu unserem Gast. Gleich geht es los mit dem Interview.
Startup Insider Daily. VC Talk.
Ja, sehr schön. Ich freue mich. Heute ist Amanda Birkenholz wieder hier, Investmentmanagerin von UVC Partners. Hallo Amanda.
Hallo Jan, freut mich.
In anderer Rolle heute. Wir kennen dich ja eigentlich aus der Reihe Investments und Exits, aber heute geht es tatsächlich um euch. Und ich habe jetzt UVC gesagt, UVC, wie nennt ihr euch?
UVC, UVC, je nachdem, mit wem wir sprechen.
Genau. Lass uns mal einsteigen. Wir wollen ja heute mal ein bisschen die Hintergründe zu euch kennenlernen. Vielleicht magst du mal anfangen mit der Genese, mit der Entstehungsgeschichte. Die ist ja, glaube ich, bei euch ein bisschen anders als bei anderen VCs, ne?
Genau, ja, gerne. Also UVC steht tatsächlich für Unternehmertum Venture Capital Partners. Wir haben jetzt den Namen ein bisschen abgekürzt, weil es sonst immer so lang ist. Und gerade weil wir auch uns jetzt noch mehr internationalisieren, ist dieses Wort Unternehmertum nicht immer so ganz einfach zu verstehen. Und wir sind eben ein Spin-off der Unternehmertum, die vor 20 Jahren gegründet wurde. Und vor 10 Jahren ist UVC entstanden. Da haben wir den ersten Fonds geraced. Und die Unternehmertum ist ja mittlerweile so das größte Entrepreneurship-Netzwerk Europas, die viele Bereiche im Startup-Umfeld abdeckt. Und wir sind eben der VC-Arm, der die Investments macht. Und wichtig dabei ist aber auch zu wissen, dass wir eben nicht nur in Startups aus der Unternehmertum investieren, sondern halt in Startups europaweit.
Man darf sagen, ihr seid ein richtig erwachsener VC geworden, ne?
Kann man so sagen, ja.
Ja. Nee, weil tatsächlich, also ich habe das so verfolgt, Unternehmertum München, ich glaube Susanne Klatten spielt da eine große Rolle, ne, in dem ganzen Kontext. Und daraus ist dann aber eben irgendwann ein Fonds entstanden, ich glaube, weil, so war mein Blick von außen, weil da einfach sehr, sehr viele spannende Unternehmen entstanden sind, ne?
Genau, also die Geschichte, vielleicht kann ich ein bisschen zur Unternehmertum und zur Geschichte an sich erzählen. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch ganz spannend. Also vor 20 Jahren hat eben der Helmut Schönberger, der jetzt Geschäftsführer der Unternehmertum ist, die seine Diplomarbeit darüber geschrieben, was man von anderen Gründungszentren der Welt noch lernen kann, vor allem eben von Stanford, und wollte das Ganze nach München bringen und hat dann eben, ich glaube, mit seinem damaligen Professor gemeinsam die Frau Klatten angesprochen, die dafür eben so die erste Finanzierung ins Leben gerufen hat. Und Frau Klatten sagt heute, Unternehmertum war so mein Startup, also auch ihr Weg, sich da zu engagieren. Und das hat sich tatsächlich in den letzten 20 Jahren wahnsinnig entwickelt. Und mittlerweile hat die Unternehmertum 350 Mitarbeiter. Und immer wenn man hört, wie viele Mitarbeiter es gibt, sind es plötzlich schon wieder viele, viele mehr. Also da hat sich echt sehr viel getan. Und die Unternehmertum deckt ja so ganz viele unterschiedliche Bereiche ab, von Startup-Programmen wie zum Beispiel Explore, Expreneurs, Tech Founders, die sind eben für unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtet, als auch Initiative Applied AI, die sich mit künstlicher Intelligenz befassen, die Familienunternehmertum, eine Organisation, die eben Familienunternehmen und Mittelständler vor allem mit Startups zusammenbringen will, und wir sind eben der VC, der die spannenden Startups aus diesem Ökosystem natürlich sehr, sehr früh sieht. Aber wir haben jetzt auch im dritten Fonds, den wir jetzt haben, also wir haben jetzt 250 Millionen Euro und investieren da mittlerweile eben auch europaweit.
Und glaube, Susanne Klatten, wahrscheinlich muss man nicht mehr viel erklären, aber für die, die sie nicht kennen, ich glaube, die reichste Frau Deutschlands, ne, BMW-Umfeld, ne, glaube ich.
Genau, auf welcher Skala sie da genau ist, weiß ich nicht, ist auf jeden Fall aus der Quandt-Familie, die die BMW-Familie ist.
Genau, nur weil sie, also ne, das klingt ja jetzt schon gigantisch, was da entstanden ist, ne? Nur das vielleicht eben nochmal zur Einordnung, warum eine einzelne Person, wenn du sagst es gerade, das ist ihr Startup gewesen quasi, warum man sowas bewegen kann, einfach weil sie da in so einer Liga spielt. Ne?
Ja.
Und sie taucht doch, glaube ich, immer noch, ich sehe sie immer wieder in den News rund um Unternehmertum. Das heißt, also die ist dann schon noch sehr nah dran, ne?
Die ist sehr nah dran und sie hat das auch ja maßgeblich initiiert und ins Leben gerufen. Wichtig ist aber schon auch zu wissen, dass heute sehr, sehr viele andere Unternehmen, auch sehr viele Familienunternehmen bei der Unternehmertum an sich eine Rolle spielen und da auch einen Beitrag geleistet haben. Das ist eben, es ist jetzt nicht nur die Frau Klatten, sondern sie hat halt das initiiert und den Startschuss gegeben, aber die Unternehmertum geht heute darüber weit hinaus. Und ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, weil das eine ist ja sowas zu starten, aber um tatsächlich auch was zu bewegen, braucht es erstens noch wahrscheinlich mehr Geld, aber eben auch Geld von unterschiedlichen Leuten und Institutionen, weil Geld alleine ist ja nicht das, was uns jetzt heute irgendwie zum führenden Innovationszentrum macht, sondern eben auch die Kontakte zur Industrie, die Türöffner, die Leute, die Interesse haben, zum Beispiel mit Startups zusammenzuarbeiten und so weiter. Und da hat sich auch sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren.
Ich von außen betrachtet würde ich sagen, ihr seid auch extrem relevant oder extrem im Zentrum der Startup-Szene in München. Ne? Würdest du sagen, stimmt das oder wie würdest du eure Rolle bezeichnen auf lokaler Ebene?
Auf jeden Fall, ja. Also wir haben auch was ganz Schönes, wir haben ja mittlerweile ein neues Gebäude, das Munich Urban Co-Lab, relativ zentral in München gelegen und der tut sich so viel, also da finden viele Events statt, die jetzt nicht nur von der Unternehmertum sind, sondern insgesamt aus dem Ökosystem, wo Vertreter aus Startups, aber eben auch aus der Politik zum Beispiel und sehr großen, also Corporates zum Beispiel kommen und man hat da eine ganz tolle Möglichkeit auch zu netzwerken, andere kennenzulernen und ich glaube insgesamt in München ist die Unternehmertum, wir waren ja früher auch in Garching, da haben wir auch immer noch einen Sitz, aber jetzt noch mehr ins Zentrum gerückt. Und sicherlich auch ein sehr, sehr starker Anker für das Münchner Ökosystem.
Jetzt hast du gerade eingangs gesagt, ihr investiert jetzt als UVC Partners nicht mehr nur in Startups, die quasi aus Unternehmertum hervorgehen. Lass uns mal vielleicht dann ein bisschen drüber sprechen. Was sind das denn für Modelle, in die ihr investiert?
Gerne, ja. Also nicht mehr. Ich glaube, das war auch tatsächlich noch nie so, aber es wird halt manchmal so wahrgenommen, dass wir so der Unternehmertum-Fonds sind und das ist es eben nicht, sondern es war schon immer so, jetzt investieren wir noch mehr in Europa, anfangs mehr in der Dachregion. Und die Themen, die uns interessieren oder die Schwerpunkte, die wir haben, sind im Prinzip alles im B2B-Tech-Bereich. Wir machen sowohl Hardware als auch Software. Das unterscheidet uns wahrscheinlich auch von vielen anderen Fonds und haben so ein paar Fokusbereiche, wobei wir uns tatsächlich im B2B-Tech alles anschauen. Aber sehr stark sind wir in klassischen Enterprise-SaaS-Modellen, Mobilität, Industrial und auch Sustainability.
Und magst du mir verraten oder uns verraten, wie kommst du zu diesen Schwerpunkten? Also warum jetzt Mobility und SaaS zum Beispiel? Und ich weiß nicht, ich glaube, Space Tech macht ihr doch auch, oder habe ich das mal falsch in Erinnerung? Habe ich das falsch abgespeichert?
Nee, das ist richtig. Ja? Ist ja auch B2B. Meistens, zumindest, genau. Aha. Ja. Also wir machen Space, Robotics, Quantencomputer, aber eben auch alles, was mit Daten zum Beispiel zu tun hat, Circular Economy, Sustainability, Climate Tech, also viele auch der so neueren Bereiche. Und warum wir das tun, ich glaube, das hängt so ein bisschen auch an unserer Historie. Weil UVC hat vor 10 Jahren gestartet und das war eigentlich eine Zeit, in der die meisten VCs E-Commerce gemacht haben. Mhm. Und weniger B2B und auch noch weniger wahrscheinlich Hardware-Startups. Und wir wussten damals schon, dass wir eben aus diesem Ökosystem, also Unternehmertum, ist ja TUM steht für TU München, also Technische Universität München. Mit der sind wir sehr eng verbunden. Das heißt, wir wussten damals schon, dass wir eben da ganz starke Technologien haben, Innovationen, die eben aus der Forschung kommen. Ja, und wo es halt ja, sehr spannende Ansätze gibt, Technologie tatsächlich auch zu fördern. Also ich glaube, so einer der Ziele eben der Unternehmertum war ja nicht nur, wir machen irgendwas mit Startups, sondern tatsächlich Deutschland als Standort zu fördern und weiterzuentwickeln und da eben auch vor allem der Fokus auf Technologie. Und damit haben wir eben gesagt, UVC soll, also investiert in Technologieunternehmen. Und haben uns jetzt eben ja da immer breiter entwickelt. Ja, initial waren es vor allem B2B-Investments, die teilweise aus Unis, aus Forschungsinstituten irgendwie kamen und haben uns da jetzt einfach weiterentwickelt. Mobilität zum Beispiel, Flixbus ist ja eins unserer ersten Investments gewesen. Da haben wir, glaube ich, auch einen starken Fokus und mittlerweile sind es halt teilweise auch ja mehr E-Mobilität. Ja, das ist ja auch ein Markt, der sich sehr stark entwickelt und auch weiterentwickeln wird. Und so hat sich das eben über die Jahre immer weiterentwickelt. Und mittlerweile investieren wir eben auch international, nicht mehr nur national.
Hm. Resultieren daraus dann irgendwie auch logische Ausschlusskriterien für euch, also Segmente, in die ihr auf keinen Fall investieren würdet?
Also generell sind wir bei B2C zurückhaltend. Das ist jetzt nicht Teil unseres Fokus. Und ansonsten würde ich sagen, im B2B-Bereich gibt es da eigentlich keine grundsätzlichen Ausschlusskriterien. Es gibt natürlich Sachen, oder Märkte, die wir uns konkret angucken, wo wir mehr an das Wachstum glauben als jetzt in anderen Märkten. Aber per se würde ich da erstmal nichts ausschließen.
Ich hatte gerade mit Enrico Melles vor dem Hintergrund der Figma-Adobe-Transaktion darüber gesprochen, diese Unterschiede der Multiples, die man erreichen kann als Early-Stage-Investor zu einem Late-Stage-Investor. Ihr seid relativ früh unterwegs, ne?
Richtig, ja. Also wir investieren von Pre-Seed bis Series A. Mit Erstinvestments zwischen 500.000 und 10 Millionen. Wichtig ist aber auch, dass wir eben immer Geld für weitere Finanzierungsrunden allokieren. Das heißt, wir möchten unser Prorata eben immer halten und teilweise auch in den nächsten Runden ausbauen, sodass wir halt bei einem Exit dann eben auch immer noch ein relevantes Shareholding haben.
Hm. Ich weiß nicht, warst du da schon dabei als Flixbus, als das Investment passiert ist damals?
Nee, das ist jetzt schon über 10 Jahre her, da war ich noch nicht dabei.
Ah, ja, weil ich habe gedacht, das wäre ja spannend zu wissen, weil das ja wahrscheinlich so mit das größte Unternehmen in eurem Portfolio ist, ne, vermute ich mal. Was quasi, so, wenn so ein junges Team reinkommt und sagt, hey, wir möchten die Buslandschaft irgendwie, revolutionieren, wie dann so ein Pitch abläuft, das muss ja total spannend sein, oder?
Ja, da war ich leider nicht dabei tatsächlich, aber ich glaube, das war auch gar nicht unbedingt so einfach, ganz, ganz in der ersten Phase da auch im Fundraising zu sein. Aber also ich weiß, dass eben der Partner, der es bei uns geleitet hat, da schon eine ganz starke Hypothese auch hatte, wie so ein Markt sich tatsächlich verändern kann und eben darauf bei einem sehr starken Team gesetzt hat.
Was war denn dein erster Deal?
Mein erster Deal war Deep Drive.
Aha.
Weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Der Radnabenmotor, der die
haben wir.
Elektromobilität revolutionieren wird.
noch auf dem Weg ist, ne? Genau, aber das ist auch ein spannendes Thema. Nee, aber lass uns doch vielleicht mal vor dem Hintergrund mal so ein paar ausgewählte Investments von euch durchgehen. Was sind denn so die, ich habe jetzt auf eurer Webseite nicht geguckt, was so die ersten Unternehmen sind, die genannt werden, aber also ich nehme an, Flixbus gehört dazu. Aber gibt es andere wichtige Unternehmen, die man kennen sollte oder die man auf jeden Fall kennt?
Also ein spannendes ist sicherlich ESA Aerospace, das glaube ich, kennt man mittlerweile. Ist auch eine tolle Geschichte, kommt eben auch aus diesem Münchner Ökosystem und die bauen im Prinzip, man kann sagen, ja, die Bushaltestelle für Raketen oder den Busbahnhof für Raketen, nicht nur die Haltestelle. Und sitzen im Münchner Süden, ich glaube in Ottobrunn und bauen dort eben ein super innovatives Modell auf, das natürlich auch sehr kapitalintensiv ist, aber das bisher sich sehr, sehr gut entwickelt hat. Ich glaube, nächstes Jahr fliegt dann hoffentlich die erste Rakete.
Nächstes Jahr?
Nagel mich nicht fest, aber Aha. Ich glaube schon, ja.
Wow, okay.
Oder, ja, ich bin da nicht ganz so tief involviert, aber ich glaube schon, dass sie jetzt stark darauf hinarbeiten. Und das ist dann natürlich super spannend, weil wir dann eben auch in Europa eine Station haben, mit der wir tatsächlich auch ins All fliegen können. Und das von einem jungen Startup. Also das muss man auch schon mal sehen. Das ist, glaube ich, schon eine ganz besondere Geschichte.
Nee, das ist ja ein super heißer Markt gerade, ne? Ich meine, SpaceX ist da der Vorbereiter, Jeff Bezos, Richard Branson und sowas sind ja alle da irgendwie relativ stark in den Medien, aber man merkt, dass dieser Markt sehr, sehr hart umkämpft ist. Ist das realistisch, dass wir da als Deutschland und Europa noch mitspielen, oder würdest du sagen, das sind eher so, naja, du musst jetzt wahrscheinlich sagen, es ist realistisch, ne? wenn nächstes Jahr da. Aber ist das, also das ist ja, weil du sagst, kapitalintensiv, und da sind wir ja in Deutschland nicht so richtig gut in der, vor allem im Later-Stage-Bereich, ne? Wie geht das dann weiter da?
Also bisher, glaube ich, hatten die im Fundraising keine Schwierigkeiten. Also das scheint schon sehr gut zu laufen. Und ich glaube, gerade jetzt und jetzt noch viel, viel mehr als wahrscheinlich vor einem Jahr, ist dann ein wichtiger Fokus drauf. Ich glaube, gerade so traurige Situationen und Kriege, wie wir sie aktuell haben, zeigen uns, dass wir einfach noch viel unabhängiger sein müssen, sei es jetzt im Space-Bereich oder auch in anderen Bereichen der Wirtschaft. Und ich glaube, dass es heute umso wichtiger ist und dass es auch immer mehr noch verstanden wird, dass so ein Investment halt sehr, sehr wichtig für uns als Europa ist.
Ja, finde ich total interessant, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber dass man quasi bei so etwas Großem wie dem Weltall dann plötzlich trotzdem in Nationalitäten auf der Erde denkt, ne? Oder in Regionen, dass man nicht irgendwie diesen One-World-Gedanken viel mehr in den Mittelpunkt stellt bei der Erforschung des Weltalls. Aber ist ein anderes Thema nochmal.
Kurzer Punkt dazu, ja. Du musst ja auch da hinkommen. Wenn der Busfahrer sagt, nee, du darfst hier nicht einsteigen, weil du vielleicht aus einer falschen Region kommst, dann hat man natürlich da schon ein Problem. Also
100%. Also auch also ich kann den Schritt total verstehen. Das ist eher so abstrakt gedacht, finde ich, das ist irgendwie ein bisschen schade, weil das irgendwie, wo, wenn nicht dort, wäre die Gelegenheit, ne? Klimaschutz und Space sind so zwei Bereiche, wo man, glaube ich, als Welt irgendwie, naja, wir biegen da zu weit ab, glaube ich, ne? Ja. Aber lass uns doch mal über die Geschäftsmodelle dann nochmal sprechen, die euch im Detail begeistern. Also vielleicht kannst du mal, mal kurz drüber sprechen, wenn jetzt Teams bei euch aufschlagen und pitchen, was sind die Kriterien, die dann dafür sprechen, dass ihr investiert, oder wann entscheidet ihr euch dagegen?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, wir begeistern uns auf der einen Seite schon natürlich auch für so diese klassischen SaaS-Modelle, wie wahrscheinlich die meisten VCs, die auch früh, glaube ich, relativ einfach einzuschätzen sind. Also relativ einfach ist jetzt vielleicht nicht der richtige Begriff, aber die einfacher einzuschätzen sind als vielleicht auch kapitalintensivere Modelle, und die aber halt auch schnell skalieren und dadurch auch sicherlich guten Return on Invest bieten. Aber wir begeistern uns schon auch für Hardware, für kapitalintensive Modelle, die halt einen Markt tatsächlich verändern können. Und da sind wir, glaube ich, schon nochmal anders als viele so klassische Finanzinvestoren, Johannes, unser Managing Partner, sagt immer, Software alleine wird das Klima nicht retten. Und das ist sicherlich auch sehr, sehr wahr, ja, weil es braucht eben auch Hardware und Hardware-Innovationen, um auch tatsächlich was zu verändern. Und gleichzeitig, wenn du jetzt eine Hardware zum Beispiel an ein großes Unternehmen verkaufst, wie jetzt Deep Drive, wenn die ihre Motoren an die Automobilindustrie verkaufen, dann ist der Churn halt auch sehr, sehr gering und erstmal unwahrscheinlich im Vergleich jetzt zu einer Software, die man halt einfacher austauschen kann. Und das sind, glaube ich, so diese zwei grundsätzlichen Bereiche und Entscheidungskriterien für bzw. gegen Investment gibt es eine ganze Reihe und die wir uns tatsächlich dann auch immer anschauen und prüfen. Ich glaube, so wie bei jedem anderen VC wahrscheinlich auch, ist halt Team ein sehr wichtiges Kriterium. Ja, also wie stark ist das Team und wie stark glauben wir daran, dass die auch wirklich es schaffen werden, hieraus ein großes Unternehmen aufzubauen? Denn gerade in frühen Phasen kann man ja nicht so wie bei einem einem Growth Investor Zahlen analysieren und irgendwie die Rechnung machen, ob das aufgeht oder nicht, sondern es liegt halt sehr viel an diesen einzelnen Personen, die das treiben. Und das ist sicherlich ein Kern. Also nur weil es ein gutes Team ist, würden wir nicht investieren. Aber wenn alles andere passt und das Team nicht gut ist, dann würden wir eben nicht investieren. Also insofern ist das ein sehr, sehr wichtiges Kriterium. Ansonsten auch sowas wie Größe des Marktes. Wir haben jetzt ja schon einen recht großen Fonds wir wollen da auch hohe Returns erzielen. Und deswegen muss der Markt halt auch ausreichend groß sein, weil wenn man eben da aufgrund der Marktgröße an Grenzen stößt, dann ist das halt von vornherein schon ein Ausschlusskriterium.
Mhm. Wann ist denn ein Markt groß genug für euch?
Ja, so eine Milliarde muss ja schon mindestens sein. Mhm. Und das kommt so ein bisschen drauf an, in Europa oder eben auch in Deutschland, je nach Modell und auch Positionierung.
Und dieses starke Team, das höre ich ja natürlich immer wieder. Jeder sagt das Team, aber kannst du mal so ein, zwei Kriterien, wenn jetzt ein Team bei dir reinkommt, was ist denn das, was ein Team bei dir triggert? Du hast jetzt gerade gesagt, ob man denen vertraut oder zutraut, dass sie ein großes Unternehmen aufbauen können. Aber woran macht ihr das genau fest? Was muss da im Lebenslauf stehen?
Ich glaube, im Lebenslauf an sich muss gar nichts Bestimmtes stehen. Und das ist auch manchmal der Trugschluss. Mich hat letztens einer gefragt, oder mir hat letztens ein Gründer gesagt, ja, aber wir sind doch ein super Team. Und ich dachte, dann finden wir schon Geld. Mhm. So ist es nicht. Also ich glaube, wir haben natürlich schon Anhaltspunkte. Ja, wo hat jemand studiert? Was hat er studiert? Und so weiter. Wo hat er vielleicht gearbeitet oder auch nicht? Das sind so Datenpunkte, die man sammelt. Aber am Ende, glaube ich, kann es auch ganz, ganz tolle Unternehmer geben, die weder an der Elite-Uni waren noch irgendwie eine relevante Berufserfahrung haben. Aber ich glaube, die müssen auf jeden Fall visionär sein. Also man muss ja schon visionär auch sein, um tatsächlich so ein potenzielles Unicorn oder wir nennen es immer Category Leader, aufzubauen. Der Weg dahin ist sicherlich nicht einfach und wenn man vielleicht in zu kleinen Schritten denkt, dann ist es auch schwer, dahin zu kommen. Ja, also auf der einen Seite visionär, aber auf der anderen Seite halt, ich glaube, Feedback Fähigkeit ist sehr, sehr wichtig. Also wie gut können die Teams das aufnehmen und auch umsetzen? Oder sind sie selber vielleicht so sehr von dem überzeugt, was sie machen, dass sie eigentlich nicht zuhören? Und wenn sie uns nicht zuhören, ist das vielleicht nicht so schlimm. Aber wenn sie ihren Kunden und dem Markt nicht zuhören, ist es natürlich schon wieder ein Problem. Das sind, glaube ich, zwei so Kriterien. Also haben die wirklich die Vision und schaffen sie es auch, so eine Firma aufzubauen und auch Leute, also die besten Leute einzustellen, ja, weil das Unternehmen wird ja nicht wachsen und zu einem Riesenunternehmen werden, wenn da nicht die besten und smartesten, ambitioniertesten Menschen arbeiten. Und ich glaube, ein wichtiges Kriterium ist, ob das Team eben oder die Gründer solche Leute halt tatsächlich auch überzeugen können.
Wie wichtig ist denn, ich finde es immer eine spannende Frage, dieses Intrinsische, dieses Leuchten in den Augen und diese Motivation, warum ich gründe, also dieses Personal Why oder so, wie man es vielleicht nennen möchte. Also geht ihr danach auch, oder ist es für euch ein Kriterium zu gucken, warum gründe ich dieses Thema oder gründe ich es, weil es mich wirklich reizt und ich da einen Bedarf sehe oder gründe ich, weil ich, ich weiß nicht, den schnellen Exit vor Augen habe. Ist das für euch ein wichtiges Kriterium?
Also ich glaube, zu gründen, also ich glaube, dass es wichtig ist, dass Gründer tatsächlich was machen, was ihnen auch wichtig ist, ja, was sie motiviert, weil Ja, wenn der schnelle Exit, der schnelle große Exit, das ist ja auch wichtig, nicht irgendein Exit, sondern der schnelle große Exit passiert, dann ist es schön. Aber man muss in der Regel ja schon davon ausgehen, dass man das tatsächlich sehr, sehr lange macht. Ja? Mhm. 5, 10 Jahre, je nachdem. Und wenn die Motivation und die Überzeugung zu diesem Produkt oder dieser Mission eben nicht da ist, dann ist es, glaube ich, schwer, sich viele Jahre da so zu motivieren. Daher ist es sicherlich ein Kriterium, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Hauptkriterium, sondern natürlich schon verstehen, wie kamen die Gründer auf die Idee, was ist deren Hintergrund, was motiviert sie, was reizt sie. Aber manchmal ist es, glaube ich, schon auch so, dass man halt, dass Gründer irgendwie in einem Bereich waren, da geforscht haben, da was gefunden haben und mehr jetzt den Hunger darauf haben, irgendwas zu verändern, als dass es jetzt ganz konkret in diesem Bereich sein muss. Man sieht ja auch gerade bei Seriengründern, die gründen teilweise auch Unternehmen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Genau, deswegen würde ich das, es ist wichtig, aber es ist wahrscheinlich auch nicht das Kernkriterium.
Darf ich dir mal, vielleicht, du bist ja eine Frau, ne? Jetzt vielleicht die Männer, Entschuldigung, die VC-Welt ist ja sehr männerdominiert und da sagt man immer, die VCs sind alle biased und investieren eigentlich nur in ähnliche Charaktere, mit denen sie dann irgendwie auch, also die ne, irgendwie ihnen selbst entsprechen, mit denen sie auch mal ein Bier trinken gehen würden und so weiter. Ist das bei Frauen dann auch so? Guckst du eher nach Frauenteams?
Also ich glaube insgesamt, dass in der VC-Welt mittlerweile schon auch ein stärkerer Fokus gelegt wird auf Frauenteams, auch wenn es am Ende wahrscheinlich für die Frauen schwieriger ist, Kapital zu raisen. Aber ich glaube, die Tür öffnet sich zumindest, die Tür für ein erstes Gespräch öffnet sich wahrscheinlich schon jetzt nicht nur bei mir oder bei weiblichen Investoren, sondern allgemein im Markt schnell. Und ich glaube, dieser Bias ist nicht nur dem geschuldet, dass der Investor sagt, oh, mit dem hätte ich jetzt irgendwie Bock, abends ein Bierchen zu trinken und deswegen investiere ich tendenziell eher. Aber man sucht wahrscheinlich schon nach Merkmalen, oder die einem halt selbst ähnlich sind. Und wenn der männliche VC, also der männliche Investor, da glaube ich Charakterzüge oder so wiederfindet, die ihm halt sehr ähnlich sind, dann glaube ich, dass da eine Tendenz gibt, halt eher zu investieren. Und wir bei UVC möchten schon auch mehr Frauen finden, in die wir investieren können, aber eben auch Frauen unterstützen. Also wir machen jetzt diese Female Founder Office Hours, wo Gründerinnen sich zum Beispiel einwählen können und Tipps zu, jetzt in meinem Fall, Finanzierung bekommen. Wir machen das aber auch mit anderen, zum Beispiel Expreneurs, so ein Startup-Programm bei uns, wo es eben Tipps zu, wie baue ich ein Startup, ein Team, Product Market Fit, was auch immer auf. Ich würde mich schon freuen, mehr in Frauen auch zu investieren. Und ich glaube, dass es ganz normal ist, dass man halt besser mit dem eigenen Geschlecht häufig eben connected. Aber am Ende ist es halt auch eins von sehr, sehr vielen Kriterien.
Lass uns mal vielleicht drüber sprechen, wie ihr mit den Gründerteams zusammenarbeitet, ne, in die ihr jetzt investiert habt. Wie nah seid ihr da dran? Wie hat man sich den Austausch mit euch vorzustellen? Und vielleicht, was macht ihr in dem Kontext besonders gut? Was würdest du sagen?
Also ich glaube, uns ist insgesamt ein sehr vertrauensvoller Umgang, ein vertrauensvolles Verhältnis wichtig. Also wir arbeiten gerne, und da gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede im Markt, aber wir arbeiten gerne mit den Teams auf Augenhöhe zusammen. Also es ist mir und auch meinen Kollegen sehr wichtig, dass wir quasi auf Augenhöhe wahrgenommen werden, aber auch umgekehrt. Wir sind auch nicht der Investor, der sagt, mach das jetzt so und so und so, sondern wir sind eher, also schon auch ein Sparring-Partner, der natürlich schon auch manchmal eine klare Meinung haben muss, aber wir möchten halt mit den Teams zusammenarbeiten und die halt so gut wie möglich zu unterstützen. Vor einer Finanzierungsrunde verhandelt man ja auch immer Verträge und so weiter, und die sind auch super wichtig, aber wenn es dann so weit kommt, dass man da nachgucken muss, was eigentlich in den Verträgen steht, dann ist der Zug halt eigentlich schon ein bisschen abgefahren.
Ah, okay.
Und uns ist halt wichtig, dass wir einfach mit denen eine gute Beziehung haben, dass die auf uns zukommen können, wenn es Schwierigkeiten gibt, ja, und dass wir eben auch ein Ansprechpartner sind in vielleicht schwierigen Situationen, wo man nicht direkt mit seinem VC oder sprechen wollen würde, aber dass wir halt trotzdem so the Go-To-Person halt sind. Und das ist uns sehr wichtig und gleichzeitig glaube ich, dass natürlich die Zusammenarbeit trotzdem gut und professionell sein muss und wir schon auch UVC als Investor vertreten. Aber die Art und Weise der Zusammenarbeit ist uns, glaube ich, da schon einfach sehr, sehr wichtig.
Wie oft guckt ihr denn in die Verträge rein?
Also wir gucken am Anfang natürlich schon rein und hoffentlich erst dann, wenn es einen Exit oder Ähnliches gibt. Hm. Aber das war nur so ein Beispiel, ja, dass... Ja. Ja, du weißt, was ich meine.
Ja, ja, nee, ich frage eigentlich dahingehend, weil das weiß ich tatsächlich gar nicht, wie oft, also weiß nicht, ob man das statistisch überhaupt besprechen kann, aber wie oft es eigentlich so kriselt zwischen Investoren und den Gründerteams. Also es gibt natürlich immer mal Punkte im Team, glaube ich, bei den Startups, wo man irgendwie, keine Ahnung, man trennt sich von einem Founder oder sowas oder vielleicht auch Finanzierungsschwierigkeiten oder sowas. Aber gibt es darüber hinaus Punkte, warum man dann irgendwie in die Verträge reingucken muss?
Also deine Frage auch, wie oft das passiert, das kann ich tatsächlich so nicht sagen. Aber deswegen ist es ja so wichtig, für wen man sich da entscheidet. Ja, und ich glaube, die für die Teams, also die smarten Teams, holen sich vorher halt auch Referenzen über den VC ein, um zu verstehen, wie der eigentlich ist, wie die Personen sind und wie man eben auch langfristig mit denen zusammenarbeitet. Das heißt, wie man, weil man da eben auch nicht mehr rauskommt. Mhm. Ja? Und ich glaube, es gibt sicherlich schon Sachen, gerade im Team. Ja, es ist jetzt wahrscheinlich häufiger der Fall, dass das Team sich selber zerstreitet und es Probleme innerhalb vom Team gibt, als dass es jetzt Probleme zwischen dem Team und dem Investor zum Beispiel gibt. Das ist wahrscheinlich so einer der Gründe auch, warum Startups dann eben irgendwann leider nicht mehr weitermachen, weil sie sich halt im Team eher zerstreiten zum Beispiel.
Und sind das dann so Punkte, wo ein VC auch gefragt ist, also dann nochmal zu moderieren und zu gucken, ob man das irgendwie retten kann? Oder welche Rolle, wenn jetzt so ein Team sich zerfleischt, welche Rolle nehmt ihr dann ein?
Ja, absolut. Also ich meine, wenn das Startup insolvent geht, dann ist das natürlich für uns auch furchtbar und für die Teammitglieder ist es auch furchtbar. Und das ist sicherlich, sind dann einfach schwierige Situationen, in denen wir halt auch versuchen, da so gut es halt geht, zu unterstützen und Lösungen zu finden. Und das geht halt auch nur, wenn man eine vertrauensvolle Beziehung zu den Gründern hat.
Du hattest ja vorhin in der Einleitung kurz Stanford erwähnt. Ist das eigentlich quasi, sind das so Vorbilder für euch dann? Also jetzt, vielleicht kannst du mal sagen, auf welche VCs oder auf welche Vorbilder ihr schaut, quasi bei dem Selbstverständnis von euch. Sind das andere Universitäten, die dann einen eigenen Fonds gestartet haben oder auf wen guckt ihr?
Also ich glaube, für UVC an sich gab es damals kein klares Vorbild und gibt es auch heute nicht, weil einfach unser Ansatz, zumindest soweit mir bekannt ist, eben aus dem lokalen Ökosystem heraus sich zu entwickeln und zu investieren, sehr speziell und unique ist. Und gerade, gut, ich meine, in Amerika ist die Kultur einfach sowieso anders als in Deutschland, als dass man das jetzt nicht so sehr übertragen kann. Aber ich glaube, wir haben alle, also die Menschen, die bei uns arbeiten, haben ähnliche Werte. Und das ist sicherlich auch das, was uns dann ausmacht. Also natürlich sind wir professionell und natürlich ist für uns auch die Entwicklung des Fonds und der Investments wichtig, aber der Mensch an sich hat halt schon einen hohen Stellenwert. Und das ist, glaube ich, eins der Sachen, die uns eben auch ausmachen.
Ist aber interessant, ne, dass das in Deutschland zumindest noch nicht Schule gemacht habt. Also, weil ihr habt da ja eigentlich, ihr seid ja einen spannenden Weg gegangen und wir hätten jetzt andere Universitäten als solches kopieren können, ne?
Ja, das wäre schön. Also ja, ne? Die Unternehmertum und wir würden uns das sehr wünschen, wenn es sowas mehr gäbe. Aber ich kann nicht so ganz genau sagen, warum es nicht so ist. Ich glaube, es gibt jetzt schon Ansätze an anderen deutschen Universitäten, wo es langsam ins Laufen kommt. Aber das eine ist ja so, wie die Unternehmertum und der Helmut Schönberger das gemacht haben, auch die Leute zu enablen und ihnen was auf den Weg zu geben, sie zu unterstützen, dabei ihr Unternehmen zu gründen. Und ich glaube, was viel an Unis eben auch passiert, ist, dass dass aus einem Lehrstuhl zum Beispiel heraus etwas gegründet wird. Aber da geht es dann mehr darum, dass dass auch häufig eben die Monetarisierung dessen, an was geforscht wurde, halt auch wieder an den Lehrstuhl oder Ähnliches halt zurückfließt. Und das ist einfach ein bisschen anderes Konstrukt. Mhm. Und das ist eben bei der Unternehmertum nicht so.
Mhm. Entschuldigung.
Ich wollte nur sagen, und ich hoffe, dass es tatsächlich jetzt sich in anderen Städten noch mehr entwickelt und am besten auch nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, damit wir halt hier auch einfach ein starkes Europa haben mit einer starken Startup-Kultur.
Hm. Wenn du jetzt mal so richtig selbstkritisch sein müsstest, ne, was sind denn so Dinge, die ihr noch nicht so richtig gut macht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man so in die Vergangenheit zurückblickt und jetzt so die Entwicklung so der letzten 10 Jahre, glaube ich, kann man sagen, dass wir uns echt sehr, sehr gut entwickelt haben und da auch stolz drauf sein können, wo wir heute stehen. Ich glaube, am Anfang war es wahrscheinlich so, dass vor 10 Jahren der erste Fonds war noch verhältnismäßig klein, also deutlich kleiner als heute. Natürlich waren die Zeiten auch anders, aber es war trotzdem ein kleinerer Fonds, wo wir eben auch manche Themen oder manche Startups nicht machen konnten und nicht investieren konnten. Und da waren wir, glaube ich, damals noch nicht bullish genug, auch noch mehr Kapital einzusammeln. Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen gedauert. Wir haben dann mit dem zweiten Fonds schon deutlich größeren Fonds und jetzt der dritte Fonds, wie gesagt, mit 250 Millionen, hat jetzt, glaube ich, schon eine sehr gute Hausnummer. Und das gibt uns halt auch Möglichkeit, mehr auch unterschiedliche Investments machen zu können und auch mal also natürlich sind alle Investments, die wir machen, Risikoinvestments, aber es gibt da, glaube ich, schon nochmal unterschiedliche Kategorien, ja, und da eben auch manche Sachen und Deals machen zu können, die wir vielleicht früher nicht gemacht hätten. Das heißt, ich glaube, da haben wir uns sehr gut entwickelt und wir werden jetzt sicherlich auch weitere Fonds in Zukunft raisen und bin da sehr zuversichtlich, dass wir da einfach jetzt einen sehr guten Standpunkt auch haben.
Mhm. Man spricht ja, glaube ich, immer von den Moonshots, ne? Und da gucke ich gerade in euer Investmentportfolio hier und versuche mir rauszugucken, was sind denn, also vielleicht ESA Aerospace ist wahrscheinlich ein Moonshot, ne? Da warten wir jetzt, hast gesagt, 2023 kommt die erste Rakete. Gibt es andere so richtig große Wetten, wo du sagst, also das sind diese 1 oder 0, ne? Also wenn sie klappen, sind sie riesig und wenn sie nicht klappen, die Chance ist vielleicht größer sogar. Gibt es da welche?
Ja, also zum Beispiel Planck, Quantencomputer.
Aha.
Haben wir, glaube ich, auch schon mal in Investments und Exit diskutiert.
Ja.
Die, da haben wir jetzt dieses Jahr ist auch eins meiner Investments investiert und sind Gründer aus dem Max-Planck-Institut, die an Quantencomputer bauen. Und da muss man natürlich schon sagen, in diesem Bereich Quantencomputer ist schon wahnsinnig viel Geld geflossen.
Mhm.
Ja, also Milliarden von Unternehmen wie IBM, Google und Co. Wir glauben schon und trotzdem, dass jetzt eben Planck mit der Technologie an denen im Prinzip vorbeiziehen kann. Ja, und es schaffen wird, in kurzer Zeit skalierbare Quantencomputer aufzubauen. Aber das ist natürlich schon auch eine große Wette. Wenn es aber funktioniert und wir Quantencomputer haben, die jetzt nicht in einem riesen Kühlschrank gelagert werden müssen, sondern tatsächlich bei Raumtemperatur dann operieren können, dann ist das sicherlich schon eine ganz, ganz starke Position auch in unserem Portfolio und auch was glaube ich, die Welt auch verändern wird und kann.
Sehr, sehr spannend. Gibt es denn andere Themen? Jetzt Planck, hast du gesagt, ist dein Investment gewesen. Gibt es denn andere Themen, wo du dir wünschen würdest, dass Unternehmen noch auf dich zukommen und sagen, hey, da haben wir eine Idee, die Welt verändert. Also siehst du da gerade eine Lücke oder wenn du nachts einschläfst und denkst, boah, dass ich in dem Bereich noch nichts gesehen habe, dass das Problem noch nicht gelöst wird, gibt es da was?
Also, dass ich in einem Bereich noch gar nichts gesehen habe, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, dieser ganze Bereich um Carbon-Dekarbonisierung ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, da gibt es viele Ansätze, wie wir das schaffen können. Weil wenn wir dieses Problem nicht lösen, dann brauchen wir vielleicht auch in Zukunft keine Apps oder keine anderen Sachen, sondern dann ist es halt irgendwann das Ende für die nächsten Generationen. Deswegen ist das, glaube ich, so das Wichtigste tatsächlich. Und ich glaube, es gibt viele Startups und viele auch Bereiche, an denen halt gearbeitet wird. Ja, sowas wie zum Beispiel, wie kann ich jetzt Carbon aus der Luft ziehen und speichern und so. Und aber so richtig, dass es tatsächlich Lösungen gibt, die auch wirklich in die Kommerzialisierung kommen und da eben dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen, uns erreichen lassen oder es eben sogar im besten Fall ja noch weniger sinken lassen, die da, glaube ich, ist noch der Weg sehr, sehr weit und die Lücke groß.
Eigentlich ein schönes Schlusswort, muss ich sagen. Ne? Ich gucke gerade hier durch. Ich glaube, ich bin mit meinen Fragen auch durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
Nee, ich glaube, das war super. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und macht immer Spaß, mit dir zu sprechen. Vielleicht noch kurze Info. Also wir sind jetzt am Wochenende, ist ja Bits and Pretzels. Da sind wir auch als UVC sehr groß vertreten in unterschiedlichsten Konstellationen. Also wir haben Stand, wir sind Teil der Jury, haben verschiedene Speaker-Engagements und das ist sicherlich auch eine tolle Möglichkeit, für Teams mit uns in Kontakt zu kommen. Das heißt, also Gründer, die spannende B2B-Tech-Unternehmen gründen oder auch gründen wollen, können da auf jeden Fall sehr, sehr gerne auf uns zukommen und freuen uns immer, mit starken Teams auch früh schon in Kontakt zu kommen.
Ich glaube, also vielleicht apropos Kontakt, vielleicht das erstmal zuerst, wie kann man denn mit euch in Kontakt treten ansonsten? Also wenn man jetzt ein Pitch-Deck hat, schickt man das an der allgemeine E-Mail-Adresse, schickt man das über ein Formular oder dir auf LinkedIn oder wie macht man das am besten?
Also es gibt da unterschiedliche Wege. Ich glaube, super ist eigentlich immer, wenn man über jemanden eine Intro zu einem VC bekommen kann. Jetzt bei uns, aber auch bei allen anderen VCs gilt das, glaube ich, weil wir einfach sehr, sehr, sehr viele Teams sehen. Und wenn das eben eine Empfehlung von jemand anderen ist, dann ist das eigentlich immer sehr hilfreich. Ansonsten kann man auf unserer Webseite sind auch die verschiedenen Teammitglieder aufgeführt, auch mit den Schwerpunktbereichen, die sie covern, inklusive E-Mail-Adresse. Das ist wahrscheinlich der beste Weg. Auf LinkedIn geht auch, aber also ich kriege so viele LinkedIn-Nachrichten, da geht es manchmal leider unter. Das heißt, per E-Mail ist auf jeden Fall so der beste Weg.
Und da wollte ich gerade noch sagen, ihr habt ja du hast ja vorhin auch angesprochen, dieses Thema Female Founders und so weiter, Female Entrepreneur. Da, ihr habt eine relativ umfangreiche Event-Sektion, habe ich gesehen, bei euch auf der Webseite. Ne? Das heißt, da macht es wahrscheinlich auch Sinn, sich einfach mal mit zu beschäftigen. Wenn jetzt Bits und Brezels nicht passt, dann vielleicht irgendein Webinar oder sowas von euch mal zu besuchen, um euch kennenzulernen, ne?
Genau, also wir sind häufig auf Events. Es gibt auch, wie gesagt, im Co-Lab häufiger Events, an denen wir auch teilnehmen, die wir teilweise mit hosten und machen auch so Founders Nights und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, viele, viele Möglichkeiten, mit uns auch in Kontakt zu kommen.
Also ich hatte gesehen, 40 Events bei euch auf der Webseite gerade. Das ist schon eine Hausnummer, wo man euch treffen kann oder wo ihr teilnehmt. Sagt doch vielleicht nochmal so die Highlights der letzten Zeit. Gab's da Dinge, vielleicht, ich weiß nicht, im letzten Jahr oder so, die du hervorheben möchtest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, im letzten Jahr hat sich sehr, sehr viel getan. Es war ein sehr spannendes Jahr. Also zum einen haben wir 20 Jahre Unternehmertum gefeiert, was ich ja vorher schon erwähnt hatte. Also mittlerweile das so als führendes Innovationszentrum Europas und gleichzeitig bedeutet es für uns auch 10 Jahre UVC. Für uns natürlich auch ein schönes Ereignis. Letztes Jahr haben wir auch das Munich Urban Co-Lab eröffnet. Das nicht nur neue Gebäude, sondern tatsächlich auch so der Ort des Treffens und Netzwerkens, was sehr, sehr cool ist. Und wir hatten auch einen Exit, nämlich Fazur, eine unserer Portfolio-Companies, die ein Antriebssystem für E-Fahrräder wurde an Porsche verkauft. Und das ist, glaube ich, besonders deswegen einfach spannend zu sehen, weil man sieht jetzt auch immer mehr, dass gerade in Deutschland ja dieser M&A-Markt mehr aufgeht und auch tatsächlich Corporates, Unternehmen, also wie Startups einkaufen. Ich glaube, vor vielen Jahren war das weniger möglich gewesen, aber heute ist es schon immer mehr sichtbar, dass halt traditionelle deutsche Firmen eben auch Innovation einkaufen und sehe das schon auch so als im Prinzip Leitmodell in Deutschland für große Konzerne und daher auch auf jeden Fall ein großer Erfolg für uns.
Total. Und jetzt gehen Sie mit Porsche an die Börse. Wie schön.
Ja, richtig.
Ja, Amanda, hat mir großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du hier warst und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir haben aber noch eine kleine Sache.
But there is one more thing.
One More Thing wird präsentiert von
OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
Als letzte Frage, wie immer, wir haben in der Kooperation mit OMR Reviews und deswegen bitten wir jeden unserer Gäste nochmal ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten oder das sie gerne benutzen. Bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil wir als VC, also ich zumindest, benutze gar nicht so viele Tools, sondern meistens geht es ja eigentlich darum, mit dem zu arbeiten, was wir von den Gründern bekommen. Und ich glaube, mehr Tools benutzt man wahrscheinlich dann, wenn man irgendwie Produkte entwickelt oder mit großen Teams zusammenarbeitet, im Vertrieb arbeitet und Ähnliches. Das heißt, ich habe da gar nicht so eine große Liste an Tools, aber wir bekommen häufig von Teams Pitch Decks als DocSend oder über andere Tools zugesendet, die man nicht runterladen kann. Und das ist, ich verstehe den Hintergrund, ja. Also A, möchten die Teams häufig, glaube ich, nicht, dass man die Decks weiterleitet. B, machen sie teilweise Updates. Das heißt, man hat, wenn man auf den Link zugreift, immer die neueste Möglichkeit oder die neuesten Informationen parat. Aber so die für uns oder für mich macht es die Arbeitsweise halt einfach schwieriger, weil ich es nicht so leicht mit meinem Team teilen kann und dann immer nach diesem Link suchen muss und so weiter. Also es ist einfach für meiner Meinung nach vom Setup nicht so ideal und bringt eher so, wie sagt man es auf Deutsch, Friction in den Prozess, als dass es das einfacher macht. Und es gibt halt auch immer wieder neue Tools, mit denen man diese Docs dann, also diese Pitch-Decks dann halt trotzdem runterladen kann. Die wechseln auch immer mal wieder, aber damit, vielleicht Tipp an Gründer, ich verstehe, warum ihr das macht, aber es sendet einfach das Pitch Deck als PDF, es macht unser Leben tatsächlich viel einfacher.
Also es war jetzt quasi der Tool-Tipp fürs PDF gegen DocSend und eigentlich mit einem kleinen Verweis auf die kleinen Tools, die man benutzen kann, um es trotzdem runterzuladen. Also quasi ein Paket, das du gerade anbietest. Ne?
Ja. Richtig, ja.
Aber ich kann es total verstehen, also für Gründerinnen und Gründer ist natürlich super in DocSend, zumindest wenn ich da aus eigener Erfahrung sprechen darf, du siehst ja auch, wer sich welche Seite wie lange angeguckt hat. Ne? Und da bekommt man schon so ein Gefühl dafür, glaube ich, hat jetzt UVC Partners mehr Interesse als XYZ. Ne? Und ich glaube, das ist schon auch für die Motivation und auch für die Follow-ups wahrscheinlich total wichtig. Ne?
Ja und nein. Also ich meine, manchmal habe ich eine Seite einfach lange offen, weil mich dann jemand anruft und ich irgendwas mache. Oder vielleicht hat jemand, der sich in einem Bereich nicht so gut auskennt, schaut sich das Deck sehr lange an, weil er sich da einarbeiten und verstehen muss. Und jemand, der schon viele, viele Decks gesehen hat, der flippt da durch und kann es sehr schnell gut einordnen. Also das sind dann so theoretische Spekulationen, die man da anstreben kann. Aber ich glaube, das heißt dann nicht immer so viel.
One More Thing wurde präsentiert von
OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20€ Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
Also Amanda, hat mir großen Spaß gemacht, wie immer. War toll, dass du da warst. Viel gelernt über euch. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, also wer sich für euch interessiert, weiß jetzt, wie er euch kontaktieren kann. Und ich freue mich auf unser nächstes Treffen dann bei Investments und Exits, ja?
Perfekt, ich freue mich auch. Vielen Dank dir.
Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
Das war Amanda Birkenholz, Investment Managerin bei UVC Partners, im Gespräch mit Jan Thomas im Rahmen unserer Rubrik VC Talk. Das war's sonst für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Habt einen schönen Feierabend und
diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Dahin.